Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem CTO Need to Know Podcast. Heute sitze ich, Sven Johann, mit Heinrich Hartmann zusammen. Der ist Senior Principal SAI bei Zalando. Heinrich, erzähl doch noch mal ein paar Wörter über dich.
Ja, hallo Sven. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Sehr schön, hier zu sein. Nur ein bisschen über meinen Background. Ich bin eigentlich von Haus aus Mathematiker, in Bonn Mathematik studiert und bin dann irgendwie in der Software gelandet nach einer akademischen Phase. Und meine ersten Experimente waren eigentlich damals so WordPress-Blogs aufsetzen und dann auch so eine Citation-Network-Seite zu bauen. Damals mit viel Python und ja, irgendwie Neo4j haben wir irgendwie verwendet aus irgendeinem Grund. Und damals waren irgendwie diese Reliability-Probleme schon sehr präsent. Also hey, wie kriege ich dieses Ding irgendwie ans Laufen? Warum schmiert mir MySQL irgendwie regelmäßig ab? Und warum informieren mich meine Nutzer darüber, dass die Konferenz-Webseite nicht mehr funktioniert? Mhm. Da war eigentlich dieses Thema schon so ein bisschen gesät. Und das hat sich dann durch meine gesamte Karriere in den letzten 10-12 Jahren eigentlich durchgezogen. Ich war dann noch eine Weile in Koblenz auf Fachbereich für Informatik als Postdoc. Und bin dann zu einem Monitoring-Vendor in die USA gegangen als Chief Data Scientist. Also ich habe quasi diese Mathematik, so Signal Analysis und andere Sachen, die ich da gelernt habe, quasi rübergenommen in die IT und dann vor allen Dingen so Zeitserienanalysen auf Metriken gemacht mit vielen großen US-Konzernen, halt auch irgendwie Anomaly Detection oder eine Anfragesprache entwickelt, mit der irgendwie diese Zeitserienanalysen gut gemacht werden können, die einfach diese Operational Use Cases abdecken. Und bin dann nach 5 Jahren zu einem unserer Prospects, mit dem ich immer viel zusammengearbeitet habe, gewechselt, nämlich Zalando. Mhm. Mit denen haben wir lange gesprochen und die waren schon damals sehr präsent auch auf den Konferenzen und haben da innovative Sachen vorgetragen. Und deswegen waren die schon immer so auf meinem Radar, eigentlich schon seit gut 10 Jahren im Operations-Bereich. Und ich bin rüber gewechselt, habe dann eine Weile die SAE-Abteilung geleitet, über 2,5 Jahre und bin jetzt quasi zurück auf dem IC-Track als Senior Principal.
IC, Individual Contributor.
Genau, Individual Contributor. Und bin jetzt aber immer noch sehr global bei Zalando an diesen Reliability-Themen dran. Also wie organisieren wir Prozesse und Tools und strategisch, wie richten wir uns aus, um irgendwie die Probleme, die bei Zalando am präsentesten sind und den meisten Impact haben, in den Griff zu kriegen.
Hm. Ja, also ich kann auf jeden Fall nur zustimmen, dass bei Zalando, dass ich schon sehr weit sind und sehr interessante Leute da arbeiten. Also ich hatte auch mal, Zalando hat mich tatsächlich als Consultant geerdet, muss ich sagen, weil das ist schon so ein bisschen mehr als 10 Jahre her. Da hatte ich den Henning Jacobs, ja. Genau, den habe ich irgendwie kennengelernt und noch so ein paar von seinen Kollegen. Und damals war gerade so diese NoSQL-Zeit und ich habe irgendwie gedacht, ja, Datenbanken, ich kenne mich aus, wer will mir irgendwas erzählen? Mhm. Und dann bin ich mit denen so ins Gespräch gekommen und dann habe ich gedacht, huch, also wird ganz schön heiß hier. Ich habe doch deutlich weniger Ahnung, als ich gedacht habe, ja, in der Tiefe. Hat mich schon, ich dachte, okay, ich muss kleinere Brötchen backen. Der Henning,
Henning ist großartig. Er ist jetzt schon seit 2-3 Jahren weg von Zalando, arbeitet bei Facebook.
Ah, okay.
Und ist aber immer noch so eine große Legacy. Ja? Die Leute kennen ihn alle und viele seiner Tools sind noch im Einsatz. Er hat damals die Kubernetes Migration für Zalando gemacht, viele Tools geschrieben. Und Datenbanken ist tatsächlich eine Sache, die extrem gut läuft, wo ich immer noch nicht so ganz verstehe, warum es so gut läuft. Mhm. Weil wir haben 3.500 Datenbanken im Einsatz, die komplett auf Kubernetes laufen, mit so einem Custom Kubernetes Operator.
Ja.
Und mein Verständnis war von Datenbanken auf Kubernetes immer sehr schwierig und klappt im Prinzip nicht wirklich. Ja. Und aber wie gesagt, es funktioniert und es funktioniert mit einem relativ kleinen Team, was letztlich quasi diese Datenbankplattform provided.
Okay.
Ja. Das sind also 4-5 Leute. Und so diese Operational Problems, die wir mit Datenbanken haben, sind relativ contained. Klar hat man irgendwie Connection Pooling oder Kapazitätsprobleme, Festplatten am Platz, also diese Sachen, die so Data Storage Systeme so mit sich bringen. Aber wenn ich vergleiche, wie viel Trouble wir mit unserer einen Postgres-Datenbank bei dem Vendor hatten und wie viel Trouble wir mit 3000 Datenbanken bei Zalando haben, schon so, ist erstaunlich, dass man damit wegkommt. Ja,
ja, also ich muss sagen, damals habe ich auch gedacht, hui, also der Henning und war noch ein Kollege von ihm.
Ja,
also
Nussler wahrscheinlich.
Könnte sein, ne? Ja. Aber die waren so super tief in Postgres drin. Die haben Dinge mit Postgres gemacht. Da habe ich gedacht, ach, sowas funktioniert, sowas kann man machen. Das war schon erstaunlich. Und danach auch, also wie du sagst, Kubernetes. Wir hatten auch mal beim Kunden so eine, ich sag mal, eine Right-Sizing-Initiative. Also wie schaffen wir es, unser Cluster besser auszulassen? Und da haben wir natürlich auch bei Henning geklaut. Der hat interessanten Vortrag gemacht.
Cube Web View ist, glaube ich, einer seiner Tools.
Ja, kann sein, ja.
Ja, also auch das ist immer noch ein sehr aktuelles und spannendes Thema, ne? Ressourcenmanagement im Kubernetes Cluster. Und vielleicht sprechen wir nachher so ein bisschen über Frontiers noch, was gerade so aktuell immer noch ungelöste Probleme sind. Und für mich ist dieses Ressourcenmanagement auf Kubernetes tatsächlich immer noch so ein Thema, so ein Vakuum ist, weißt du? Natürlich hat irgendwie Kubernetes mit dem Resource Sharing bringt ja auch Effektivitätsvorteile. Aber die Frage, wie viel Ressourcen braucht jetzt ein Container wirklich? Und wie habe ich quasi eine Feedback Loop, die dann auch die Incentives setzt, diese Resource Requests richtig zu schachteln, ist extrem schwierig, weil die Entwickler sind immer eher zu groß, weil auch aus Reliability-Sicht natürlich besser, wenn ich ein bisschen Headroom habe. Aber gleichzeitig werden größere Kosten verursacht und da gibt es extreme Potential, was man holen könnte. Wo man aber gutes Tooling-Support braucht, weil gleichzeitig, wenn ein Ingenieur da viel Zeit investieren muss, das manuell zu analysieren, wie viel Headroom habe ich da tatsächlich, ist das wieder Negative Return of Investment.
Genau. Ja, können wir tatsächlich später vielleicht nochmal aufgreifen. Ich würde kurz mal rauszoomen, weil wir sind ja CTO need to know. Worüber wollen wir heute reden? Ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben. So, was ist SRE allgemein? Wie funktioniert SRE bei Zalando? Die Reise von Zalando hin zu SRE, beziehungsweise es gibt ja verschiedene Ansichten, wie SRE funktionieren kann. Prinzipien bei euch. Wollte noch so ein bisschen über den Flywheel-Effekt, den Reliability-Flywheel-Effekt sprechen und WORMs, also Weekly Operational Review Meetings. Und dann müssen wir noch gucken, was wir sonst noch so reinkriegen, also Cluster-Auslastung, Service-Level-Objectives, wie geht man mit Daten um, wie das bei Zalando läuft. Genau. Legen wir doch mal los. Was ist überhaupt Site-Reliability-Engineering?
Ja, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, jeder weiß irgendwie, was Reliability Engineering ist oder was Operations ist. Na, den IT-Betrieb sicherstellen und sicherstellen, dass die Anwendungen alle so funktionieren, wie sie sollen. Auch eine Menge Craftsmanship einfach. Ne? Das ist für mich immer noch so eines der Kernthemen. Ne? Ich will da kein Haus irgendwie aus Holz und Duct Tape bauen, sondern ich will irgendwie wissen, wie mache ich Proper Engineering, sodass das Ding auch nachher läuft. Und so das als Disziplin, das ist definitiv was, was in verschiedensten Formen immer so ein Guiding Theme ist, was sich in vielen Communities auch immer durchzieht. Site Reliability Engineering, SRE, als diesen Begriff, den gibt's ungefähr seit 2014 publicly, bei Google vielleicht seit 2011 internally. Und das Buch ist von 2016. Und also diese Art von Engineering, als Disziplin ist ursprünglich eigentlich das Phänomen, dass Google statt tausende Systemadministratoren einzustellen, um ihre Data Center Operations sicherzustellen und ihre Global Scale Plattformen zu bauen, Software-Ingenieure auf diese Operations-Probleme gesetzt hat und sehr stark Automatisierung vorangetrieben hat. Sodass, also ich meine, Borgmon und Borg, der Scheduler, bei Google waren ja auch die ersten, die diese Container-Workloads dann auf der Linux-Plattform auch gemacht haben.
Also sozusagen der Vorgänger von Kubernetes ist Borg.
Ne? Genau, das ist ein internes Orchestration-Tool. CI/CD war damals bestimmt noch nicht so populär außerhalb von Google und anderen forward-looking Unternehmen. Und dieses Movement ist quasi daher entstanden, dass wir sagen, wir gehen an Operational-Themen eben mit einer Brille, starke Skalierung, hoher Grad an Automatisierung, Reduction of Toil und auch eine Ambition, manche Rollen einfach nicht mehr nötig zu machen. Wir haben sehr wenig Systemadministratoren auf einer modernen Plattform und sehr wenig DBAs. Das sind einfach Sachen, Platform Capabilities, die so eine automatisierte Plattform zur Verfügung stellt. Und dieser große Trend, dass wir quasi Automatisierung in der Infrastruktur weiter betreiben, der ist für mich so ein bisschen dieser Kern von SAE. Wir bauen Tools mit Software-Ingenieuren, um Operations zu automatisieren und zu reduzieren. Gleichzeitig bei Google ist das gepaart mit einer SAE-Rolle, die tatsächlich eine große Flotte von Operations-Engineers sind, die bei ihnen für den globalen Betrieb von den großen Tools und Cloud-Offerings und Customer-Facing-Tools natürlich auch zur Verfügung steht. Und das ist around the world distributed und gibt's hohe Standards, bis ein Tool tatsächlich SAE-Support bekommt. Die haben sonst dieses You build it, you run it, aber ab einer gewissen Scale onboarden die quasi auf diese SAE-Operation, die ich glaube um die 1000 Mitarbeiter hat. Mhm. Also wirklich eine sehr signifikante Headcount. Die Frage, was das SAE ist, jetzt für mich auch in dem Industriekontext, in dem ich mich bewege. Ja, wir sind bei Zalando sind wir keine Firma mit 10.000 Mitarbeitern, wir haben 3.000 Mitarbeiter und wir haben bestimmt keine 1.000 Mitarbeiter oder auch nur 100 Mitarbeiter, die auf dieser SAE-Rolle zu finden sind. Und deswegen ist es für mich wirklich eine sehr gute Frage und eine reiche Frage, was ist SAE eigentlich und was welche Praktiken und welche Bedeutung hat das für uns als Industrie? Und ich denke tatsächlich, dass diese DevOps-Ideen mit You Build It, You Run It, mit Software-Ingenieuren, die für den IT-Betrieb zur Verfügung stellen und Automatisierung, die wir im IT-Betrieb vorantreiben, dass das so dieser Kern ist als Practice, der auch unter dem SAE-Label gut aufgehoben ist. Aber man muss auch sagen, dass dieses Modell, ein großes Operations-Team, was on-call ist und diese Applikation supportet, dass das kein Modell ist, was sich als kopierbar herausgestellt hat. Das sehen wir eben nicht, sondern es ist halt eher dieser Spezialisierungsmix, den Software-Ingenieure dann im Zweifel haben, der in diesen Operations-Themen tief geht.
Ja, also ist nicht kopierbar, ist ein guter Punkt. Ich meine, wir kopieren ja immer gerne in der IT-Industrie. Netflix kommt und sagt, hier, wir machen Microservices und dann machen ganz viele Netflix-Style Microservices und wundern sich, dass man so in Probleme läuft. Und bei SAE, ich bin auch schuldig, ja, das Buch kam raus und habe ich auch gedacht, ah, total super, ja. Wir machen jetzt auch ein SAE-Team, ja. Und auch Kunden haben gesagt, wir machen ein SAE-Team und wir sind sozusagen so blind reingelaufen. Irgendwann kam dann ein Buch von vielen Leuten, Seeking SAE hieß es. Mhm. Und auch der Björn Rabenstein, der früher mal bei Google war, der hat mal so einen Vortrag gemacht, You are not Google. Ja, also ja. Man muss halt sehen, welche Organisation ist man. Und entsprechend muss man dann anpassen. Wie war es denn dann bei Zalando? Also du bist ja als Head of SAE eingestiegen.
Ich bin als Principal eingestiegen, aber dann relativ schnell Head of SAE geworden. Ne?
Ja, und Head of SAE hört sich an nach SAE-Organisation. Ja. Also so im Prinzip Google nachgebaut oder wie muss ich es mir vorstellen?
Ja, es gibt, glaube ich, 5 verschiedene Arten, wie man SAE so ein bisschen aufstellen kann. Wir waren in einer Phase, wo wir es als zentrales Consulting-Team hatten. Wir hatten damals ein Team, das hieß früher einfach SAE-Team. Das waren so 5-6 Personen. Und das ist dann zusammen mit den Telemetriesystemen, die auch von Teams supported wurden, in eine Abteilung überführt worden. Also wir hatten dann am Anfang ich glaube 3 Teams, ein Team, was sich um Logging-Systeme gekümmert hat, ein Team, was sich um Metrics- und Tracing-Systeme gekümmert hat, ein Team, was sich um den Incident-Prozess gekümmert hat. Und dann hatten wir 2 Consulting-Teams, ein globales Consulting-Team und ein Consulting-Team, was sich um den Transactional-Bereich gekümmert hat.
Transaction-Bereich.
Das heißt für uns Checkout, Payments, alles, was so, wo es um diesen Payment-Flow geht, letztlich dieser, wo Geld im Spiel ist, wo Reliability entsprechend auch einen höheren Business-Value hat, als zum Beispiel in der Logistik oder am Anfang, wo Offers erstellt werden. Also das war die Konstellation, die ich übernommen habe. Und es kommt aus einer historischen Entwicklung, wo Teams gerade im Transactional-Bereich, also alles, was mit Checkout, Card zusammenhängt, sehr früh erkannt haben, welches große Potenzial in diesen SAE-Geschichten steckt. Und die hatten so ein Grassroots-Movement, was sich dann in diesen Teams gebildet hat und wo es wirklich sehr, sehr gute Ingenieure gab, die die Systeme mitgebaut haben, die zum Beispiel Distributed Tracing eingeführt haben und Zmon mitgebaut haben, unsere Inhouse-Metrics-Datenbank und Monitoring-System, wo auch Henning beteiligt war, ein paar Jahre früher. Also die haben Innovation getrieben und haben erkannt, wie wichtig diese Automatisierung in dem Bereich ist. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, immer noch ein ganz typisches Bild, dass Ingenieure, die wirklich an der Front sind, die diese Systeme bauen, die wirklich load-bearing sind, das beste Verständnis für Operations mitbringen, die auch das Firefighting regelmäßig machen. Und was dann passiert ist, dass die 4, 5 Leute, die diese Stärke hatten, dieses Interesse haben, dass die irgendwann zu einem Team zusammengeschlossen wurden, um auch das Knowledge weiter zu spreaden. Und dann nachher sind sie noch in eine zentrale Abteilung gekommen, die jetzt auch gar nicht mehr so nah an diesen Systemen eigentlich ist. Und da können wir vielleicht in diese Trade-offs dann auch gleich reingehen, was dann die Vor- und Nachteile sind und wie die Evolution dann weitergegangen ist.
Ja, also 5 Leute für wie viele Services habt ihr?
Ja, wir haben so jetzt 3000 Services. Aber es ist natürlich nicht so, dass diese SAEs dann on-call sind für alles.
Genau.
Sondern es ist you build it, you run it. Das war bei Zalando damals schon das Operational Model.
Okay. Weil also meine Erinnerung, als wir losgelegt haben sozusagen, war ja, du hast ein SAE-Team und diese SAEs, die werden praktisch den Teams abgestellt. Also ich habe jetzt einen halben SAE meinetwegen. Oder ich habe, weil ich besonders kritisch bin, habe ich 3 SAEs und 5 Entwickler zum Beispiel. Ja. Aber das war bei euch nie der Fall. Also es war immer you build it, you run it. Und das SAE-Team hat von außen Consulting dann schon immer gemacht.
Genau, also ich meine, es kam natürlich aus den Ingenieuren, die in den Teams waren und halt auch On-Call-Rollen hatten. Insofern. Ja,
es waren 5, oder?
Es waren 3, 4 Teams, ja, in denen diesen Kern gebildet haben, des ersten SAE-Teams. Ja. Dann gab es ganz weite Bereiche, wo dieser Trend sich nicht so Fuß gefasst hat. Ja. Aber ja, es kam im Prinzip aus einer Community-Bewegung. Es kam aus 4, 5 Ingenieuren aus dem Bereich, die da wirklich sehr stark waren und auch das Management-Buy-in dann irgendwann hatten, zu sagen, da bauen wir ein Team rum. Wir müssen auch da Tools weiterentwickeln und die supporten und wir müssen Consulting und Evangelization machen, Leuten erklären, wie SLOs funktionieren. Und da war genug Substanz, um dann ein Team drumherum zu bauen.
Ja, ich bin trotzdem gerade ein bisschen überrascht. Also wenn man ein Team macht, das so viele andere Teams potenziell unterstützen kann, das 5 Leute hört sich wenig an.
Ja, also ich meine, es war auch nicht in der Lage, alle Leute zu supporten. Ne? Es kam halt erstmal aus dieser Area und waren sie natürlich eher lokalisiert in dem Bereich. Und die Tools stehen natürlich allen zur Verfügung. Und dann wird eben geguckt, wie weit ist die Adoption eigentlich und so weiter. Aber die Idee, dass man dann mit allen Teams gleichzeitig arbeiten kann auf einer High-Touch-Basis, das ist natürlich nie der Fall gewesen.
Ja, okay. Also ihr habt dann sozusagen, wir haben, es gibt eine gewisse Area, also diese Payment-System, und da gucken wir primär drauf. Für die bauen wir primär unsere Tools. Und wenn der Rest dazu kommt, dann kommt er dazu, aber wir helfen auch, wenn wir Zeit haben, aber im Grunde genommen sind die erstmal außen vor.
Ja, ich meine, wir gucken natürlich jetzt auf so eine dynamische Entwicklung, die sich einfach über einen Zeitraum von 6, 7 Jahren abgespielt hat. Und als ich dann kam, war wirklich das Modell, wir haben Plattform-Tools, die wir bereitstellen, unsere Telemetriesysteme, unser SLO-Tooling, unsere Alerting-Tools, den allen Entwicklern offen stehen. Da gibt es Dokumentation und Enablement-Material drumherum. Und dann haben wir ein Consulting-Team, was projektgetrieben arbeitet, das globale Consulting-Team. Das kann zum Beispiel sein, wir gehen in einen Bereich rein und räumen die SLO aus oder wir räumen die SLO auf oder wir establishen SLOs zum ersten Mal. Das kann sein, wir helfen On-Call-Teams, ihre Alerts zu kriegen.
Müssen vielleicht noch einmal kurz, wir gehen ja später nochmal auf SLOs ein, aber SLOs sind sozusagen die, vielleicht kennt, also das kennt ja nicht jeder, sind sozusagen Anforderungen an Verfügbarkeit oder an Performance, so grob gesagt, die wir einfach tracken.
Ja. Genau, ich würde es einfach Reliability KPIs nennen.
Okay.
Also es ist einfach ein KPI, normiert zwischen 0 und 1, der dir sagt, wie reliable war dein Service.
Ja.
Und dann kannst du natürlich Objectives packen, um zu sagen, okay, wie reliable möchte ich denn sein? Aber es ist im Prinzip wie so Business KPIs, die dir einen Top-Down-View ermöglichen. Ja. Genau. Und diese projektgetriebene Arbeit war in dem Team. Und das dritte Team hat eben auch ein bisschen mehr mit einem fixen Satz an Teams zusammengearbeitet, war da näher dran, hat auch teilweise Zeremonien organisiert, die dann regelmäßig stattgefunden haben mit den Dealern, um vielleicht auch in diesem Operational Review Kontext, hat ein bisschen anderen Charakter, aber die haben dann auch einfach Datenanalysen gemacht und sich so Cross-Team um Probleme gekümmert, die für die Teams selber immer zu klein waren, als dass sie da Ressourcen für hätten.
Welche Datenanalysen?
Das kann zum Beispiel Bot-Traffic-Geschichten gewesen sein, wie irgendwie ein Load-Balancer mit den Sachen umgegangen ist.
Okay.
Das können Incident-Patterns sein, wo so ein bisschen geguckt wird, okay, wir haben jetzt hier 3-4 Probleme mit irgendeiner Integration. Lass uns mal verstehen, wie funktioniert diese Integration, das ein bisschen auseinanderzunehmen und Observability in irgendwelche Libraries einzubauen. Solche Themen.
Okay.
Ja, aber ich meine, die Journey ging dann bei uns weiter, dass wir diese Consulting-Kapazitäten eigentlich abgebaut haben. Und das kam aus Kostendruck im Wesentlichen. Also Zalando ist aus der Pandemie rausgegangen mit einem relativ stagnierenden Wachstum. Wir kamen aus einer Zeit, wo wir über 10, 12, 15 Jahre immer zweistellig gewachsen sind, wo einfach sehr viel ausprobiert wurde und Ressourcen auch da waren. Und ich bin dann in der Zeit in die Managementverantwortung gekommen, wo wir einfach eine Stagnation hatten und wo auch die Bereitschaft, in die Infrastruktur zu investieren, einfach deutlich zurückgegangen ist. Wo ein bisschen so eine Fokussierung auf die Kernproduktthemen da war. Und das hat dann, das war nicht wirklich so eine Management-Decision, dass wir das jetzt nicht mehr wollen, aber es war einfach, die Staffing-Situation hat sich einfach so entwickelt, dass wir diese Stellen nicht nachbesetzt haben.
Okay.
Und es gab auch gleichzeitig Probleme mit diesem Consulting-Modell. Also gerade wenn man projektgetrieben arbeitet, eine Sache, die uns mehrfach passiert ist, dass wir einen großen Incident hatten irgendwo und dann war allen klar, okay, wir müssen da was tun, lass uns das SRE-Team da reinholen und dann machen wir jetzt ein Projekt. Und das Projekt ist dann so 3, 4, 5 Wochen so langsam angelaufen und hat ein bisschen Fahrt aufgenommen. Aber dann waren wieder ganz andere Themen wichtig. Dann kam irgendwie eine große Kundenintegration, die noch passieren muss und 3, 4 andere Sachen. Und dann war so, dass die Teamkapazität von dem Reliability-Thema abgezogen. Und als Consultant, wenn du keinen Buy-in vom Team hast, kannst du nicht viel machen. Man muss auch sehr vorsichtig sein mit Code-Contributions, weil man nachher nicht Owner von diesem Code ist. Man handelt das immer over. Und man ist eher so ein bisschen an der Seite. Und es war eigentlich nie möglich, von Consulting-Team diese ganzen Projekte einfach eigenständig durchzuführen, sondern es war immer eine Kollaboration. Vielleicht mal in einem Embedded-Kontext, dass man für eine Weile auch in einem Team mitgearbeitet hat. Aber es war nie, okay, wir liefern was für euch und das ist fertig. Und das ist das eine Problem dabei. Und das zweite Problem ist Hiring für diese Rollen. Sobald du ein Consulting-Team hast, du musst irgendwie Leute finden, die das können. Und das ist extremely hard to find, weil du sehr, sehr großen Spike in Communication und Projektmanagement brauchst und gleichzeitig Software Engineering sehr strong.
Ja, genau, ja.
Und das dritte, was passiert ist, dass die Teams, in denen Consulting sind, von den Frontlines wegkommen, weil sie natürlich nicht mehr on-call sind oder nur in Sonderkonstellationen. Und das macht es dann langfristig schwierig, auch das Know-how, das du vielleicht mal hattest, dann auch wirklich frisch zu halten.
Ich erinnere mich. Also ja. Ich habe ähnliche Probleme mitgemacht, genau.
Ja.
Ja. Ah, auf jeden Fall interessant, also dass ihr auch ja, Leute embedded habt, Consulting gemacht habt. Im Prinzip, so aus Team Topologies Sicht, habt ihr sozusagen dieses Konzept Enabling Team in allen Varianten durchgespielt, kann man fast sagen.
Genau, es ist diese Enabling Team Idee und ich glaube, dass die erfolgreich sein kann. Ich glaube, dass sie aber so ein bisschen eine Rotation erfordert, um wirklich erfolgreich zu sein, auch langfristig. Ich denke, es sollte ein Team sein, wo Teammitglieder immer mal wieder in Softwareentwicklerrollen rein rotieren und dann in das Team zurückkommen. Ich glaube, wenn man 5 Jahre in einem Consulting-Team ist, das ist schwierig.
Ja, ich würde mal sagen, vielleicht die letzten 5 Jahre oder so, bin ich eigentlich irgendwie immer in einem Enabling-Team, manchmal so Plattform-Team noch.
Ja.
Aber mir fällt's auch auf, irgendwann bist du zu weit weg vom Doing.
Ja.
Also wir jetzt bei Zweikunden haben wir gesagt, wir brauchen selbst irgendeinen Service, den wir betreiben, weil das ganze Tooling, was wir bauen, wir müssen das ja auch spüren.
Ja, ja? You have to feel the pain.
Wenn du es nicht spürst, dann, wir hatten halt so Situationen, Leute kommen und sagen, also so machen wir Pipelining und so weiter.
Ja.
Und dann am Anfang können wir noch Auskunft geben, aber irgendwann sind diese Teams so weit, dann kommen die mit Fragen und müssen sagen, so weit haben wir nie gedacht. Ja, ja. Das ist schon ganz schön abgefahren. Und da habe ich auch gemerkt, also an Rotieren haben wir nie gedacht. Also einfach weil so einmal vertragliche Situationen, dass wir die ausgeschlossen haben. Und dann ist es auch schwierig, weil, wie du sagst, man muss diese Leute auch finden, die so Enabling machen wollen. Und wenn du, ich sag mal, wenn ich jetzt sage, hey, ich würde gerne bei euch im Team mitarbeiten, jetzt brauchen wir aber jemand, der aus dem Team rausgeht und sozusagen mit vielen Teams arbeitet. Da haben dann viele dann auch eher keine Lust drauf, dass sie halt sagen, oh nee, lieber so viel Kommunikation und möchte ich nicht, Ja, schwierig, schwierig. Wie habt ihr es gelöst mit der Rotation? Oder habt ihr es schon gelöst?
Da sind wir nicht hingekommen. Also wir haben diese Teams einfach abgebaut und es ist eher so die Diagnose, wenn ich das nochmal starten würde, wie würde ich hingehen? Weil ich glaube, dass wir einen super erfolgreichen Startpunkt hatten, wo wir wirklich diese Leute, die eine extrem hohe Kompetenz haben, Frontline-Erfahrung, wirklich an den kritischsten Services bei Zalando mitgearbeitet hatten und eine super Reputation und Network. Und die konnten dieses Team einfach tragen und das hat innerhalb von 2-3 Jahren Tracing auf der gesamten Zalando-Plattform ausgerollt. SLOs über die gesamte Business-Value-Chain, die Customer-Facing-Value-Chain ausgerollt. Mit 3-4 Leuten für ganz Zalando.
Ja, ja.
Wahnsinnig High Impact und so. Das kann wunderbar funktionieren. Und dann bin ich halt 2-3 Jahre später gekommen und wir haben irgendwie minimale Fortschritte mit SLOs gemacht und viele von den Projekten sind so ein bisschen versandet. Wo dann auch aus Business-Sicht ich sage, ja, der Business-Case für das Team ist nicht mehr so stark, wie er früher war.
Ja.
Und es ist keine schlechte Entscheidung zu sagen, okay, wir machen es anders. Das Problem, was sich einfach jetzt ergibt oder die Situation, die sich jetzt ergibt, ist, wir haben ganz viele super Operations-Experten verstreut in der Company, die einfach in den Teams arbeiten. Und wir haben teilweise Lösungen und wir haben eine Plattform-Team, was auch stark ist, aber was sehr stark auf die Technologien eben fokussiert ist. Ne? Die bauen Observability-Tools oder die bauen Prozess-Tools. Aber die sind selber nicht an den Frontlines jetzt, was irgendwie Load-Bearing-Services angeht und haben dieses Communication-Skillset nicht unbedingt und dieses Enablement-Skillset und so nicht so abrufbar. Und wie gehen wir mit der Situation um? Auch Cash-Constraint. Ja? Ich kann irgendwie nicht irgendwie 5 Leute einstellen, um was Neues zu bootstrappen. Und wo wir gerade sind, das ist ein Projekt, was wir im letzten 2 Jahre designt haben und jetzt in den ersten Phasen des Rollouts sind. Wir nennen das SAE Champions Community. Also wir beobachten, es gibt überall verteilt auf der Company einfach diese World-Class SRE-Experts, die einfach dieses Hands-on-Knowledge haben, sie verstehen, wie diese Systeme betrieben werden müssen, um irgendwie sehr gute Reliability-Erfolge zu haben und haben ein hohes technische Proficiency. Und wir haben Ineffizienz, weil wir in verschiedenen Domänen dieselben Probleme wieder und wieder lösen, weil dieses Plattformteam ist nicht schnell genug, diese Cutting-Edge-Themen aufzugreifen. Wir sind eher beschäftigt mit, okay, wir müssen die Plattform weiterentwickeln und haben auch diese Exposure zu diesen Hot Topics gerade nicht. Beispiel zum Beispiel Mobile. Wir haben keinen einzigen iOS-Engineer in der Plattform. Natürlich nicht. Aber wie sollen wir dann Observability im Mobile-Bereich lösen?
Ja.
Und das ist die Situation. Und
vielleicht noch einmal eingehakt, wenn du sagst, neue Probleme. Also ich war auch mal Teil von einem Plattformteam und ich versuche gerade zu verstehen, ob das die ähnliche Probleme waren. Wir haben halt einfach damals nur sagen können, wir bieten eine Plattform an für ein ziemlich eingeschränktes Problemfeld sozusagen. Also nach dem Motto, wir bieten Kubernetes an, wir bieten Pipelines an, Secret Management, Service Templates vielleicht noch, alles darum. Wenn ihr aber zum Beispiel, ihr wollt AWS Lambda machen, sorry, können wir euch nicht unterstützen, ja. Data Pipelines für Data Scientists, sorry, das schaffen wir einfach nicht.
Ja.
Neues heißes Topic kommt, sorry, wir sind mit unserem Kram beschäftigt. Ist das, was du meinst, dass neue Themen kommen, aber die
neuen Technologien
kommen, aber du kannst diese neuen Technologien nicht in die Plattform integrieren, kannst keine Plattform-Services zum Beispiel anbieten für, sag mal, AWS Lambda oder eventgetriebene Architekturen.
Ja, also ich glaube, es überlappt sich sehr, sehr stark, was du beschreibst und was ich beobachte. Wir haben mit Zmon eine relativ alte Codebase und die relativ komplett ist, relativ komplex ist, also mit vielleicht 10 Microservices.
Ja.
Und die muss im Wesentlichen gerade neu geschrieben werden in vielen Teilen und einfach auf ein neues Level gebracht werden. Wir müssen auch von Python 2.7 irgendwann mal runter. Und das ist alles User-Contributed Code, tausende Checks, die ausgeführt werden. Das sind komplizierte Transitioning, Change Management und Engineering-Probleme, die gelöst werden müssen. Und das Team ist relativ klein. Wir haben jetzt 7, 8 Leute drin und die haben noch eine Menge mehr Aufgaben, als sich nur um Zmon zu kümmern.
Ja, genau. Ja.
So, und jetzt Thema Mobile Observability. Wie willst du das überhaupt angehen? Thema Data Operations. Wie willst du das überhaupt angehen? Du hast niemanden, der die Kappa hat in dem Team und du hast niemanden, der die Expertise hat in dem Team. Die würden das alle rauskriegen, wenn wir denen ein halbes Jahr Zeit geben würden, mit einem Team embedded zu arbeiten und diese Probleme zu verstehen.
Ja, genau.
Aber das ist kein Investment, was wir in dem Team machen können. Wir müssen jetzt eher gucken, wie bringen wir die Plattform weiter, die bestehende Toolset. Wir haben sehr stark produktgetriebenes Plattform-Engineering, wo wir so unseren auch sehr genau verstehen, was ist so das Need von 90% von unserem Customer.
Ja.
Auch immer mehr so Onboarding.
Kunde sind die Entwicklungsteams.
Genau, ne? Internen Entwicklungsteams, also 2.500 Captive Audience. Ne?
Ja.
Aber das ist, glaube ich, vom Return of Investment eine sehr wichtige und korrekte Priorisierung, dass wir einfach schauen, wie können wir diese User-Journeys sauber und frictionless aufsetzen.
Ah, wahrscheinlich der einzige Weg. Ja.
Ja.
Also, noch mal ganz kurz gefragt, also die Plattformteams, also ist ein Product bei euch mit Produktmanager und allem.
Ja, genau. Also das ist die Idee. Und das ist auch so ein bisschen eine Maturity-Scale von einer Plattform. Ich glaube, man fängt natürlich immer erstmal an, was zu bauen. Da brauchst du im Wesentlichen Software-Ingenieure. Ne?
Ja.
Und dann, wir haben uns in den vergangenen Jahren relativ viel Produktmanager geleistet. Das ist ein bisschen zurückgefahren. Aber dieses Mindset ist auf jeden Fall da, dass man das braucht. Und ich vergleiche es immer so ein bisschen mit einer Mini-Company, die man in einer Company hat. Und letztlich muss man alle die Funktionen ausbilden, die eine kleine Company auch braucht. Und das ist, was du sofort brauchst, ist immer Engineering und Support. Das sind die Teams kriegen das normalerweise hin. Die Frage wäre dann irgendwann, wann brauche ich denn Customer Success als Organisation? Wann brauche ich denn Support-Engineers, die das Team supporten mit so First-Line-Support und so? Ist eine Sache, die man zum gewissen Zeitpunkt vielleicht ausbauen möchte. Und dann kommen wir halt auch in diese Fragen mit Produktmanagement. Und Produktmanagement, ich habe das auch aus der Erfahrung in einer Small Company, ist nicht zu unterschätzen. Entwickler verlieren sehr, sehr schnell das Verständnis für User Experience und sie verlieren auch sehr schnell das Verständnis für, wer sind eigentlich meine Customer, wenn sie es überhaupt jemals gewinnen, weil das einfach eine komplett andere Lebensrealität ist, in der man sich befindet, wenn man immer in dem Produkt badet. Und deswegen, also wir haben relativ wenig, aber die sind sehr guter Produktmanager in der Plattform, ist sein Geld wert in Gold.
Ja.
Einfach Interviews machen, die den Entwicklern zeigen, wie diese Produktprozesse ablaufen, die zu strukturieren, den Kontakt zu den Nutzern herstellen, Feature-Requests priorisieren, sehr, sehr wichtig.
Ja, wir haben es auch auf die harte Tour gelernt, dass wir das brauchen. Also auch bei mir ist irgendwie so ein, wir driften ein bisschen ab, aber als ich mal verstanden habe, wir haben immer über DevEx gesprochen, also Developer Experience, und als bei mir irgendwann mal der Groschen gefallen ist, Dev, also das ist UX, also der Developer ist einfach ein User, der braucht vielleicht keine schöne bunte UI, sondern der braucht vernünftiges Kommandozeilentool oder Doku und Templates und wie auch immer. Und man kann eine Plattform als Produkt genauso bauen, wie man Zalando als Produkt baut. Ja, das ist halt ein bisschen andere, also vielleicht ein kleiner Tweak im Denken, aber im Grunde genommen ist exakt das Gleiche.
Ist super analog. Einziger richtiger Unterschied ist, es ist eine Captive Audience, die können nicht weglaufen. Und es ist ein kleinerer Pool in aller Regel. Ja. Was ich jetzt gerade nochmal anzuhocken, weil das wirklich, glaube ich, ein großes Missverständnis ist, was viele Entwickler haben. Ne? Wie habe ich Impact als ein Plattformteam? Was ich immer sehe, ist, okay, wir haben ein Feature gebaut und damit sind wir jetzt fertig. Das ist ungefähr die Hälfte der Arbeit, das Feature zu bauen und die Release Notes vielleicht noch zu schreiben. Ja? Du hast damit noch überhaupt keinen Impact. Und diesen Fehler habe ich einfach als Vendor einfach so oft gemacht. Wir hatten irgendwie eine neue Query Language mit neuen Tools, irgendwie 5, 6 neue Funktionen implementiert. Ja? Okay, ich habe es dokumentiert, ich habe es eingecheckt, so meine Arbeit ist getan. Und dann guckst du, wir hatten noch nicht mal gute Usage-Metrics auf den Dingen. Dann guckst du ein halbes Jahr später hin und niemand verwendet das. Und so, okay, hatte ich überhaupt Impact? Nein, ich hatte natürlich überhaupt keinen Impact.
Ja.
Und bei Plattformen ist es genau dasselbe. Nur weil du eine tolle Plattform hast, wenn die niemand benutzt, hat es überhaupt keinen Impact. Und dann, okay, Dokumentation. Wie wär's denn, wenn ich noch ein Tutorial schreibe? Ja. Das ist super eklig. Wow, ich muss irgendwie tippen. Ja? Keine Ahnung. Aber das sind dann die Sachen Sales und Marketing und Enablement. Das sind diese Funktionen. Es ist Dissemination. Wie erfahren die Leute überhaupt, dass es da ist? Und dann dieses, wie kann ich sie an die Hand nehmen, damit sie dann wirklich diesen Wert auch kriegen? Hm. Dann gibt's viel Projektmanagement, wo ich einfach sage, da kommt die Captive Audience ins Spiel, ja. Ich beschließe einfach, wir sind jetzt in 2 Jahren auf Kubernetes und dann treibe ich halt ein Migrationsprojekt durch. Und dann bin ich im Projektmanagement-Bereich. Aber ich bin halt einfach viel im Sales- und Marketing-Bereich. Und die Sachen muss man alle mitdenken. Wenn man nachher Impact haben möchte, dann muss ich immer, meine Accountability hört wirklich bei Penetration auf, wo ich den Impact wirklich in der gesamten Company getrieben habe. Und es ist einfach extrem traurig, wenn man nur den Engineering-Brille drauf hat und diese Funktionen, Marketing, Projektmanagement, Sales, komplett vergisst, weil die haben auch sehr viel Wert. Hm. Ich habe das selten gesehen, dass es Positionen waren, die outgesourced wurden, wo man oder spezialisierte Rollen geschaffen hat, einfach Plattform-Marketing oder sowas.
Ja.
Aber das muss irgendwie abgebildet werden.
Ja, also mit meiner Kollegin Anja Kammer hatte ich mal einen Vortrag praktisch über diese Journey gemacht, die wir als Produktteam so erlebt haben. Also es ist im Prinzip genau, also sehr ähnlich zu dem, was du sagst. Also wir bauen eine Plattform, also wir haben erstmal ein Problem, ja. Und dann sagen wir, okay, die Lösung ist, wir stellen eine Plattform bereit. Dann stellen wir die Features bereit und dann denken wir so, ja, niemand nutzt die.
Ja.
Ja, und dann denken wir, okay, was können wir machen, dass die Leute die nutzen? Wir machen ein bisschen Marketing und Sales. Und dann machen wir das und dann sagen die Leute, das ist eigentlich nicht das, was wir brauchen. Und dann sagen die, okay, jetzt müssen wir vielleicht irgendwie anders daran gehen und mehr, sagen wir, mehr besseres Requirements Engineering machen und die Sachen mehr reintragen. Und dann machen wir das. Und dann, wie praktisch dieses ganze Spiel dann läuft und dann merken, jetzt haben wir hier wieder ein Problem, wir fangen aber mit einem kleinen Team an, dann funktioniert es für dieses kleine Team, dann rollen wir es ein bisschen aus, dann gibt es wieder neue Probleme. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Und wir, um nochmal den Schwenk zu SAE zu bekommen, also unsere Idee war auch, unser Marketing und unser Requirements Engineering haben wir tatsächlich über SREs gemacht. Also Leute, die in den Teams waren, haben die Probleme gesehen und haben das praktisch zurückgespielt.
Ja. Ja, da können wir vielleicht nochmal einhaken, weil diese SRE-Champion-Idee, über die wir da vorhin schon gesprochen haben, greift auch diesen Gedanken so ein bisschen auf. Mhm. Also zum einen, um den, um das gerade nochmal aufzugreifen. Also die Grundsituation war, okay, wir haben keine zentralen Consulting-Teams mehr, sondern wir haben diese Federated Experts quasi überall und wir haben Redundanz in den Problemen. Und die Idee ist eigentlich sehr simpel. Ich will eine Community schaffen, in dem diese Leute verbunden werden und gemeinsam diese Probleme lösen. Und das ist keine Teambasis Fulltime, sondern es ist Peer Exchange und einfach Austausch. Und es sind vielleicht kleinere Projekte, die sich vielleicht innerhalb von 6 Wochen abbilden lassen, wo man sagt, okay, man steckt jetzt die Köpfe zusammen und baut jetzt was zusammen.
Ah, okay, okay. Also so initial habe ich gedacht, ist eine Community of Practice.
Ja.
Aber es ist, also mein Verständnis von Community of Practice ist, Leute sind in Feature-Teams.
Ja.
Ja. Und wir sind verantwortlich in den Feature-Teams, also wir sind die Champions für SAE. Wir kennen uns damit aus und wir unterhalten uns untereinander, was wir gerade so machen, versuchen auch so ein bisschen so gemeinsame Prinzipien auszuarbeiten und so weiter. Aber hier ist anders. Die Leute kriegen tatsächlich mehr Zeit, um gemeinsam zum Beispiel Tooling zu bauen.
Ja, das ist Teil der Idee. Also wir wollen Innovation treiben. Wir wollen auch genug Moment und Sponsorship dahinter kriegen, dass wir zum Beispiel so ein Thema wie Data Operations auf ein neues Level kriegen.
Ja.
Und für jedes Team ist das Investment einfach viel zu groß. Die können irgendwie kein Data SLO Tool bauen.
Genau.
Sondern bauen halt irgendwie einen Cronjob und der macht halt irgendwas. Und da ist dann, ich meine, man kann auch mit Freelancern arbeiten und Ressource-Pooling machen von verschiedenen Organisationen. Aber man kann auch einfach sagen, okay, man hat 3, 4 Ingenieure, die einfach an einem ähnlichen Thema arbeiten, lass uns die mal zusammenbringen. Lass uns überhaupt mal einen Strategie-Workshop machen. Was sind denn im Data-Bereich jetzt die großen Themen, die wir sehen?
Hm.
Da die Stakeholder zusammenzubringen. Und all das sind Diskussionen, die wir über dieses SAE Champions-Programm hosten und diese Sachen abbilden. Und also eine Sache, die ich bei Communities of Practice immer oft gesehen habe, das ist so eine, okay, wir unterhalten uns mal. Ja. Es ist ein Chatraum, wo unstrukturierte Diskussionen stattfinden und das ist nicht so zielorientiert. Und ich meine, ich kann nicht behaupten, dass das alles, dass wir es alles rausgefunden haben oder dass das ist, was man jetzt einfach als Konzept kopieren kann, aber ich glaube, dass die grundlegenden Überlegungen sound sind und die Prinzipien oder diese Gains holbar und real da sind. Also Ressource-Pooling, Orientierung und Strategie, wie ich quasi, welche Themen ich jetzt als Company angehen möchte. Und und dann dieses Output-Driven Work. Wir haben, wenn du als SAE-Champion onboarden möchtest, das Prinzip, dass du immer ein Deliverable brauchst. Du musst immer irgendwas selber machen. Du bist nicht nur so, okay, ich will mal gerne dabei sein und lade mich zu den Meetings ein, sondern es ist, du committest dich, dass du eine Operational Improvements, sei es jetzt bei dir lokal oder vielleicht auch contributest zu einem zentralen Tool, die musst du einfach selber machen. Und dann kriegst du eine Eintrittskarte für ein Jahr in diese Community. Und der Deal ist, du kriegst Best Company Support. Wenn du in die Community eintrittst, werden wir alle Hebel in Bewegung setzen, dass die Top-Experten, die wir company-weit haben, auf diesem Thema mit dir sprechen und dich supporten, dass du dein Deliverable möglichst schnell und frictionless durchgibst.
Okay.
Ja. Und umgekehrt, wenn du Teil der Community wirst, committest du dich anderen in ähnlicher Form zu helfen. Und wenn wir Best Practices-Dokumentationen schreiben oder Tools schreiben, zu contributen.
Hm. Ja, ich muss sagen, also ich bin begeistert, sozusagen wunderbar out of the box gedacht. Ja, also weil ich guck mir halt die Möglichkeiten an, die es gibt und denke dann, okay, wenn man so eine Community of Practice funktioniert, so. Oder es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, und dann denke ich, okay, dann diese Variante ist die ideale für uns. Aber wir sind zum Beispiel nie so auf die Idee gekommen, das mal so ein bisschen aufzubrechen, so wie du es jetzt beschreibst. Ja, also ich finde es ganz, finde wirklich ziemlich interessant. Also ich sage jetzt nicht, ich bin Copycat, aber vermutlich probiere ich es einfach mal aus in einem Kontext, wo es funktioniert, weil ich denke, also ein Bekannter von mir, der ist bei ING Nederland und die fahren einen sehr starken Ansatz mit Community of Practice und die sagen halt auch, also das, was du sagst, es bringt nichts, wenn man sich einfach nur trifft und sich irgendwie austauscht oder
ja.
so. Also dann also besser als nichts, ja, aber im Grunde genommen mal kommen Leute nicht. Es ist sehr lose. Wie gesagt, ist besser als nichts, ja, ist schon eine gute Idee, aber wenn du wirklich ein Outcome haben willst, dann muss das sozusagen bonusrelevant sein. Da muss jemand irgendwie eine Unterschrift setzen und sagen, die Leute stelle ich ab.
Ja.
Diese Person ist der Leader von diesem Ding.
Ja.
Und der sorgt dafür, dass irgendwie läuft. Ja, also die Meetings sind immer da, die Vision ist da, die Deliverables sind da. Aber du hast halt nur so einen kleinen, also daran habe ich mich auch immer so ein bisschen orientiert. Ja, dass ich sage, okay, wie wir es machen, ist eigentlich halt, also so ähnlich muss es auch laufen. Aber auf die Idee zu kommen, wir haben hier mal ein bisschen mehr zu tun und jetzt ziehen wir uns nochmal so zusammen, um jetzt vielleicht nicht mehr 95% in unserem Projekt zu arbeiten, sondern nur noch 50 und dann 50% im SAE-Team, also in der SAE-Champion-Gruppe, finde ich auf jeden Fall interessanten Gedanken. Ja.
Also eine Sache, die wirklich gut funktioniert hat, war am Anfang des Jahres hatten wir so ein Fokusthema Data schon mal für uns identifiziert. Und da hat unser VP of Engineering gesagt, so, wir wollen jetzt da ein paar Sachen aufräumen, vor allen Dingen SLOs irgendwie hinkriegen und Schema-Validierungssachen. Und der wollte das mit Deadlines haben. Ja? Und dann, das war so ein Pilotprojekt, wo wir das mal ausprobiert haben. Und das hat eine ganze Weile so an Überzeugungsarbeit und so dieses diese Zeremonien mal irgendwie aufzuziehen, ein bisschen gedauert. Aber letztlich haben wir die Maschine ans Laufen gekriegt und dann quasi so rund 20 kleinere Reliability Improvements in einem Zeitraum von einem halben Jahr wirklich einfach implementiert gekriegt. Und das war dann wirklich auch so ein Tracker, wo wir Deliverables dann irgendwie hatten, die verschiedenen Teams sich committed hatten. Und wir haben dann erstmal ein Bi-Weekly Reporting Cycle aufgesetzt, wo wir jedes Mal an eine Gruppe von 15, 16 Direktoren diesen Report geschrieben haben. Und mit der Visibility kam eben auch das Sponsorship, weil keiner der Direktoren wollte auch aus seinem Bereich so ein bisschen zurückfallen. Ja, ein bisschen der Zug zum Tor, ne? Man wollte irgendwie fertig werden mit dem Zeug. Und das ist eine Sache, die wir dann in diesem SAE-Champion-Kontext auch kopieren. Also jeder SAE-Champion, wie gesagt, ist mit seinem Deliverable dabei. Und wir reporten einmal im Monat jetzt einfach auf den Status von den Deliverables. Mhm. Und es hat zwei Funktionen. Einmal natürlich irgendwie Attention und Sponsorships, dass die Sachen nicht einschlafen. Da gibt's also irgendwie so eine Ampel, ob wir genug Ressourcen haben oder nicht. Und gleichzeitig auch Awareness und Opportunity für andere, die vielleicht sagen, hey, okay, wir haben in unserem Bereich, sollten wir auch mal gucken, ob wir nicht das irgendwie machen. Und guck mal, die machen das doch gerade. Guck mal, ich spreche mal mit dem und guck irgendwie, ob das was für mich ist. Und so diesen Effekt wollen wir gerne haben und erzeugen, einfach durch diese Reporting-Geschichten. Und lass ich gerade noch mal über diese Weekly Reliability Weekly Operational Review Meetings sprechen, weil das in dem Kontext auch relevant ist. Also wir haben unter anderem ein Weekly Operational Review Meeting jeden Mittwochmorgen auf Director-Level, wo also Zalando Tech-weit alle Organisationen vertreten sind, auch mit ihrem Leader. Und da gucken wir eben systematisch auf Reliability-Themen. Und da passieren zwei Sachen. Zum einen haben wir also eine Liste von Incidents, die passiert sind, und wir fragen uns immer, was sind Pattern, die wir sehen. Und da sind unsere Executive Principles am aktivsten. Die scannen diese Incident durch, auch mit dem Kontext, okay, was ist in den letzten Monaten alles passiert und was sind so Fokusthemen, die wir irgendwie haben. Und die Idee ist, dass wir mit dem SAE Champion Programm einen Angle haben, um diese Patterns wirklich zu adressieren. Also wenn wir jetzt irgendwie merken, hey, zum fünften Mal irgendwie Data oder Mobile oder irgendwelche Schema-Fragen oder Datenbank-Pools, dass wir dann wirklich auch cross-organisationsmäßig zusammenarbeiten, wie können wir diesem Problem auf den Grund geben. Und dann haben wir wieder diese Reporting-Loop, weil dann wirst du ganz natürlich in dieses Meeting reporten, irgendwie jeden Monat oder wenn es fertig ist, ne, was haben wir denn gemacht? Und du kannst solche Sponsorship-Probleme So, wie groß ist das Problem eigentlich? Ja, wie viele Ressourcen brauche ich, um es zu lösen? Ist uns das wert? Was ist quasi jede Organisation, die das betrifft, bereit zu geben? Ja, haben wir vielleicht in einer Organisation mit 100 Leuten eine halbe FTE, die wir davon abstellen können? Das ist schon eine Frage. Auf dem Level werden viele Sachen machbar. Wenn du mit einem Team sprichst und sagst, kann ich irgendwie eine halbe FTE von euch haben?
Genau.
Das klappt dann nicht.
Ja.
Und also ich will nicht behaupten, dass die ganzen Sachen alle bereits rundlaufen. Wir haben vielleicht jetzt so 10 Working Groups, wir haben so vielleicht 30 Ingenieure, die da mitmachen aktuell. Wir haben noch nicht diesen Snowball-Effekt, dass wir eine gute Percentage von unseren Ingenieuren enrolled hätten. Aber wir haben das Programm auch im Juni erst gestartet. Und ich denke, es ist vielleicht auch gar nicht schlecht, den Scope erstmal kleiner zu lassen und vielleicht uns auf diesen Data-Bereich zu fokussieren, um das einfach auch zu verstehen, wie müssen diese Social Dynamics ablaufen. Weil das ist so ein Multi-Stakeholder-Problem, wo quasi jeder muss irgendwie was davon haben. Wenn man nichts davon hat, schläft es irgendwie ein. Und gerade merken wir auch noch, dass wir diese SAE-Champion-Rolle einfach besser verkaufen müssen und die attraktiver machen für die Individual Contributor von die Ingenieure. Dass wir so eine Gravity dahin kriegen, hey, ich will da irgendwie dabei sein und machen spannende Sachen da. Und das auch für den Karrierepfad eben interessant ist. Ne? Ich denke, es ist alles möglich, aber es ist, das sind so dieses Feintuning, was wir jetzt hinkriegen müssen.
Ja, wenn man schon mal beim Feintuning, also man muss erstmal dahin kommen, dass das Feintuning überhaupt interessant wird. Also ich finde es schon interessant, dass ihr dass bei euch schon läuft mit diesem Weekly Operational Review, dass das so gut läuft, weil wir, ich hätte jetzt auch gesagt, so vor 5, 6 Jahren habe ich zum ersten Mal davon gehört, weil AWS, also sag mal, ich habe so ein paar Spione bei AWS und AWS macht es ja genauso, ja. Also die haben auch diese Weekly Review Meetings und es wird sehr unangenehm, wenn du da zum zweiten, dritten Mal sitzt als Teamlead oder Director und musst halt schon wieder irgendwie schlechte Zahlen sozusagen liefern. Da haben wir diesen Peer Pressure. Und ich fand es auch eine gute Idee bei zwei Kunden, dass wir versuchen, sowas Ähnliches zumindest. Ja. Also Copycat ist immer so ein bisschen schwer, die Idee, wie können wir überhaupt zum Fliegen bekommen? Also, dass das ein Thema ist, das alle interessieren, ist vielleicht ein bisschen zu viel, ja. Aber dass wir sowas Ähnliches haben, wo dieses Thema Reliability wöchentlich oder bei uns jetzt eher monatlich auf den Tisch kommt. Ja. Ich war eigentlich bei allen Gelegenheiten froh, weil es gibt immer, in jedem Unternehmen gibt es immer irgendwelche großen Probleme, ja. Bei manchen funktioniert es nicht, weil du hast keine Entscheidung, weil die Incentives fehlen für die Leute. Ja? Also ich bin Product Manager und mir ist Reliability egal. Okay, dann müsst ihr jetzt ab nächstem Jahr sind die Bonusregelungen anders, dann ist dir Reliability nicht mehr egal. Und überhaupt sowas mal ans Fliegen zu bekommen, das fand ich schon immer schwierig genug, ja, dass das überhaupt so läuft.
Ja, lass mich zwei Sachen dazu sagen. Also zum einen die Zalando interne Story. Wir wollten dieses Ding, glaube ich, seit 7, 8 Jahren machen. Und als kleine Organisation, wenn du irgendwie als Head of Engineering kommst und irgendwie zum VP läufst, ich hätte gern, dass du dich jede Woche mit allen deinen Direktoren eine Stunde hinsetzt und über Reliability sprichst. Dann sagt er auch, Junge, diesen Wunsch haben, glaube ich, viele für ihren Bereich, ja. Und das wird nicht fliegen, wenn der VP nicht genau versteht, was der Benefit daran ist und warum das wichtig ist. Die zweite Sache, würde ich einfach so ein Stück einfach nochmal zurückgehen und einfach so über die Dynamiken von Engineering-Organisationen und die Incentive-Schemes zu sprechen. Und typischerweise, ich glaube auch korrekterweise, ist immer sehr viel Incentive auf Produkt und Business Value, den man irgendwie am Customer produziert, auch aus gutem Grund. Also das Business generiert Geld, ist letztlich darum, wo es geht. Wenn man das jetzt auf extrem betreibt, dass man quasi sagt, okay, Feature Delivery ohne Kompromisse, move fast and break things, wo kommt so dieser Forcing Factor, wo kommt die Balance zustande? Ja? Und das sind zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist Reliability. sobald mir zu viel um die Ohren fliegt, wird diese Strategie nicht mehr funktionieren. Das heißt, zu irgendeinem Zeitpunkt mit Management sich auch mit Reliability befassen. Mhm. Ein zweiter Punkt ist Technical Depth und vielleicht Engineering Excellence as a whole. Man schaufelt sich einfach ein immer größeres Problem, wenn man alles nur mit der heißen Nagel strickt und nie konsolidiert. Und das, denke ich, das sind Themen, die alle Management-Ebenen zum gewissen Grad verstehen müssen. Die müssen verstehen, wie viel Technical Depth habe ich gerade und wie ist meine Reliability. Und die müssen in der Lage sein, diesen Trade-off zu navigieren. Und das ist Kernaufgabe fürs Management. Mhm. Und ich denke, das ist eine Diskussion, die man auch mit Senior Management haben sollte, ist, wie möchtet ihr, dass eure Management-Chain damit umgeht? Und eine Antwort, die man bei Reliability zumindest also implizit häufiger kriegt, ist, naja, das sollen die Teams machen. Es gibt irgendwie viele Sachen, über die sich vielleicht Senior Management irgendwann keine Gedanken mehr machen will, die man sich ums Produkt kümmern. Und ich glaube, bei Reliability ist das was nicht unbedingt funktioniert, wenn du es wirklich nur auf Teamebene siehst. Weil auch viele der Investments einfach über längere Zeiträume sind, auch wie Paydown of Technical Debts. Das kann man nicht nur in einem ganz kleinen Kreis beantworten, sondern mir geht es ein bisschen auch um Strategiefragen.
Ich meine, also uns fällt es jetzt gerade wieder auf. Es ist Reliability, sagen wir, wir können als Team, das einen Service bereitstellt, wir können ja nur so verfügbar sein, wie unsere Dependencies verfügbar sind. Und wenn es wenn ich keine Möglichkeit habe, auch auf, ich sag mal, problematische Dependencies einzuwirken, dann habe ich immer ein Problem. Ja, also dann, deswegen finde ich auch gut, dass man als Firma sagt, uns ist das wichtig. Wir wollen wir bieten ein super teures Produkt an, ein Luxusprodukt. Also hatten wir jetzt bei einem Kunden, wir haben ganz tolle Produkte,
ja,
was Hardware angeht, aber Software, da denken wir irgendwie noch nicht so. Ja. Wir denken jetzt Software auch in dieser Exzellenz und dafür müssen sich alle verantwortlich fühlen.
Ja.
Weil wir hatten halt auch immer gefragt, also irgendeiner muss sich doch für das Gesamte verantwortlich fühlen, damit es hier funktioniert. Immer nur auf unseren Inseln wird es nicht funktionieren. Ja.
Ja. Also ich meine, als kleiner Ingenieur oder als Consulting-Firma wird man die ganz großen Incentive-Strukturen oft nicht beeinflussen können. Aber letztlich glaube ich, dass Firmen das lösen müssen. Und das ist eine der Kernaufgaben auch von Senior-Management, diese Accountability-Boundaries sinnvoll zu setzen. Und was wir ja irgendwie durch Agile gelernt haben, ist, dass Accountability die entlang der Software-Delivery-Chain gebrochen ist, einfach nicht funktioniert. Du kannst keine Software-Architekt-Abteilung haben mit einer Separate-Reporting-Line von den Entwicklern, mit einer Separate-Reporting-Line von den Operations-Folks. Wenn du das machst, dann fällt es einfach komplett auseinander.
Genau.
Sondern der einzige Weg, der mir sinnvoll erscheint, ist End-to-End-Ownership erlangen von Product Experience. Wo du einfach sagst, okay, dieser VP ist quasi Ende zu Ende verantwortlich für die Experience von diesem Teil der User Experience. Und da gehört natürlich Reliability auch dazu. Da gehört also alle Features und Velocity und so weiter natürlich auch. Und natürlich hast du viele Dependencies, die quasi verstreut sind, aber das ist dann ein Stakeholder-Management-Problem, wo du irgendwie sagst, okay, teilweise habe ich mit Vendoren, denen ich arbeite, wo ich Teile meiner Funktionalität herkriege, dann muss ich halt gucken mit Vendor-Negotiations, ob ich meine SLAs und meinen Preis und meine Performance kriege, die ich brauche. Genauso muss ich mit internen Teams gucken. Kann ich den Service verwenden? Kann ich einen anderen Service verwenden? Sind die in der Lage, wenn sie das einzige Team ist, mir diesen Service zu bieten? Falls nein, wie muss ich dieses Team supporten, damit es das hinkriegt? Mit wem muss ich reden, damit die entsprechend gestafft werden? Genau. Das ist letztlich alles in deiner Verantwortung. Und das ist Aufgabe von Senior Management, dieses Balancing irgendwo hinzukriegen.
Also ich denke, das, weil du eben Technical Debt erwähnt hast, ich finde, bei Technical Debt war es so eine Sache, wo die Leute gesagt haben, das interessiert mich nicht, programmier es doch einfach richtig.
Ja.
Oder ist mir egal.
Ja.
Und irgendwann macht's halt, also irgendwann knirscht's ziemlich heftig. Und dann, also ich habe das Gefühl, die letzten Jahre ist diese Idee von Technical Debt Management, die läuft einfach viel besser, ja, als meinetwegen noch vor 10 Jahren.
Ja.
Und bei Reliability, dass man das ein bisschen strukturierter angeht. Also vielleicht vor 10, 15 Jahren haben die Leute auch gesagt, programmier doch einfach so, dass es funktioniert, ne? Ja. Dass immer funktioniert. Und hier habe ich aber jetzt auch das Gefühl, dass die Leute merken, es ist Teil von UX. Ja? Ja. Also es ist Teil oder CX, Customer Experience. Ich muss mich darum kümmern. Ich kann es nicht einfach den individuellen Teams überlassen. Ja, das muss so company-wide Fokus sein.
Ja. Ja, also ich meine, du willst letztlich ökonomische Entscheidungen treffen. Es gibt Systeme, die sind perfectly reliable. Motorsteuerung zum Beispiel. Oder irgendwie Düsenjet F-16 oder F-35 Firmware, die in solchen Sachen drin ist. Mhm. Die sind natürlich ohne Ende reliable, wo auch Menschenleben dranhängen.
Was und natürlich extrem viel Geld kostet, aber du musst es machen.
Ja, jeder Pups kostet extrem viel Geld. Ja. Keine gute Art und Weise, Software zu bauen für ein E-Commerce. Keine gute Art und Weise, irgendwelche internen Tools zu bauen mit diesem Standard von Software Engineering.
Ja.
Und es ist, was hingegen eine sehr produktive Art und Weise ist, ist einfach ein Perl-Skript auf einen CGI-Folder zu werfen und einfach ein Problem zu lösen. Oder wie lange Zeit irgendwie, ich glaube, ein Teil der europäischen Aviation-Traffics irgendwie durch eine Emacs-Instanz gelaufen ist, weil irgendein Hacker irgendwie in Emacs so ein, Flight Scheduling oder Dingens-Tool gebaut hat, was irgendwie ewig lang verwendet wurde. Good enough, fast, high value. So wollen wir das.
Ja.
Wir wollen fucking dirty auf Deutsch value for the customer. Das ist economic decision making. Irgendwann kommt halt die Frage Reliability, Technical Debt und dann halt auch ist und dadurch so dieses Engineering Excellence Thema, weil jeder weiß irgendwie, dass auf einem Server ein Emacs Programm laufen lassen mit irgendwie Emacs Lisp, was niemand maintainen kann, dass das auf Dauer nicht funktionieren kann. Irgendwann muss ich da ran und das neu schreiben mit Static Typing und Unit Testing und irgendwie einem anderen Qualitätsstandard. Und ich glaube, dass man immer diesen Balancing Act machen muss in einem Softwareunternehmen, dass man immer versteht, muss ich gerade schnell, muss ich gerade konsolidieren, auch wenn ich, welche Growth Rate ich gerade habe. Wir schwenken bei Zalando halt von High Growth auf jetzt eher flaches Growth. Und das ist natürlich eine Zeit, wo man Effizienzen holt, wo man Sachen nochmal rearchitektet oder vielleicht sich Innovation treibt und neue Märkte erschließt, aber ein bisschen mit einem anderen Approach, als wenn ich einfach, okay, VC Money is not an issue oder Money is not an issue.
Ja, genau.
Let's just grab the market. Ja.
Ja, ich sag mal, klar, es ist immer unterschiedliches, also Engineering funktioniert unterschiedlich. Wenn ich jetzt irgendwie schon in einer gesettelten Product-Organisation bin oder ob ich noch überhaupt ein Produkt, Product-Market-Fit finden will, ja, also da ist immer ein bisschen anders. Okay.
Lass uns da gerade noch mal ein bisschen länger bleiben, weil jetzt ist dieses Thema warm und wie etabliere ich das? Die grundlegende Frage, die man sich stellen muss, ist, wenn man jetzt versteht, dass Engineering Management im Prinzip ein Balance-Act ist, ne? Die Frage ist, wie enable ich das Management, diesen Balance-Act effektiv auszuführen? Und tatsächlich ist ein Problem, was Middle- und Senior-Management hat, dass sie einfach blind sind, was Operations angeht. Die kriegen vielleicht den Mega-Incident mit, aber die haben kein High-Level-Verständnis, wie Reliability aussieht, weil sie einfach nicht in diesen Teams drin sind. Bei ab einem gewissen Scale schaffst du es einfach nicht mehr, selbst wenn du es willst. Und wenn man jetzt operational practices verbessern möchte, auch global in der Company, verstehen muss, ist, wie kannst du dein Management enablen, mehr Sichtbarkeit zu haben auf diesen Themen. Und das ist, wo SLOs ins Spiel kommen, einfach als KPIs, die wie du so ein Business KPI, wie du den reportest, auch am besten automatisch gemessen. Das ist, wo der Incident-Prozess mit auch geschriebenen Postmortems ganz wichtig werden, die eine gewisse Qualität haben und gewisse Standards, sodass Management die lesen kann. Und vielleicht später auch Risk Management und solche Sachen. Das muss dann nachher nicht unbedingt in einem Report zusammengestellt werden. Das muss nicht unbedingt ein Dashboard sein. Das muss nicht unbedingt ein Weekly Operational Review Meeting sein. Sondern da würde ich wirklich gucken, welche Zeremonien funktionieren in der Company. Wo hast du Willingness, auf welchem Management Layer auch immer, in diese Themen reinzugucken und welche Feedback Loops bieten sich quasi an. Wo gibt's schon ein Business Review Meeting, wo ich vielleicht 10 Minuten dranhängen kann, um Reliability Review noch zu machen. Und eine Sache, die bei uns mega erfolgreich war, die wir wirklich gelernt haben, ist, wir haben ein automatisiertes Reporting-Format entwickelt für diese Reliability-Themen, was wir an alle Management-Ebenen jede Woche tatsächlich circulaten. Und das ist kein PDF-Report, der irgendwie in der E-Mail hängt, sondern das ist ein Google-Doc, was bei Zalando standardmäßig verwendet wird, um Meetings zu treiben. Du kannst mit diesem automatischen Report einfach ein Meeting aufsetzen und sagen, wir lesen einen Report zusammen und sprechen darüber und du hast ein gutes Review-Meeting. Da sind alle Informationen zusammengetragen und es enabled einfach dieses Steering auf sehr elegante Art und Weise und skalierbare Art und Weise. Und ich denke, das ist eine Trajektorie, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, wenn man jetzt als Consultant oder auch einfach als Ingenieur, der da Interesse dran hat, der Company zu helfen, da würde ich so einsteigen, versuchen, diese Reliability-Messungen zu automatisieren, versuchen, den Incident-Prozess zu verbessern und dann diese Awareness zu schaffen in irgendeiner Form. Natürlich auf der höchsten Management-Ebene, die dir zuhört. Ja? Also
ja, also bei uns, also bei einem früheren Kunden war tatsächlich so, da hat einer der, der Chief Digital Officer, war auf jeden Fall im technischen Bereich einer der Top-Docs. Also der wollte tatsächlich auch immer regelmäßig diese Reports haben.
Ja.
Der hat die eingefordert. Jetzt bei einem anderen Kunden probieren wir im Grunde genommen so das, was ähnlich ist, was du gesagt hast. Es gibt da schon Management-Meeting. Und da sagen wir einfach, wir reservieren x Minuten. Also kommt natürlich immer drauf an. Manchmal guckt man drauf. Also x Minuten sind für Reliability-Themen reserviert. Manchmal guckst du drauf, alles grün.
Ja.
Manchmal guckst du drauf und sagst, so wie Moment, so kann es nicht weitergehen.
Ja.
Also wir haben hier zu große Probleme. Und ich glaube auch, das ist relativ, wir sind noch nicht so automatisiert, weil Automatisierung kostet natürlich auch Zeit und Geld. Wir sind so semi-automatisiert, aber ich denke auch, das ist so ein Low-Level-Einstiegspunkt. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben schon ordentlich Zeit hinter uns gebracht, im positiven Sinn. Es gibt noch so viele Themen, über die man sprechen könnte. Ich würde sagen, wir machen einfach noch mal einen weiteren Podcast, vielleicht ein bisschen technischeren Podcast. Würden wir dann vielleicht bei Case publizieren. Also Case ist Conversations About Software Engineering. Ist wahrscheinlich der. Können wir auch ein bisschen tiefer in die Technik gehen.
Alles klar.
Gut, wunderbar. Ich fand es total spannend. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, allen Zuhörern, die Zuhörer sind auch so gebannt. Ja, Einblicke in die SRE-Welt bei Zalando. Super spannend. Vielen Dank.
Ja, danke dir, Sven. Hat großen Spaß gemacht. Ciao.
Ciao, ciao.